Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 22 bis 34. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere.
Thank you.
Liebe Gemeinde, ich weiß, dass ich nichts weiß. Dem Philosophen Sokrates aus Griechenland wird dieser Satz zugeschrieben. Das S hinter dem Nicht ist allerdings ein Übersetzungsfehler und führt manchmal zu verkehrten Schlüssen. Sokrates meinte nicht, dass er gar nichts weiß, sondern dass er als Nichtwissender das hinterfragen will, was man zu wissen meint. Was Glück ist, zum Beispiel. Darauf könnten bestimmt viele Menschen eine Antwort geben. Sokrates hat damals Handwerker, Politiker, Dichter und Redner befragt. Und zwar auf dem Marktplatz, in aller Öffentlichkeit, was den meisten am Ende nicht besonders gefallen hat. Anfangs zwar schon, denn Sokrates trat als Schüler auf, als Unwissender, der von seinen Gesprächspartnern lernen will. Das schmeichelte ihnen dann und brachte sie dazu, ihre Ansichten zu erklären. Zum Beispiel, Glück ist, wenn die Sonne scheint und ich mit dem Hund unterwegs bin, aber durch konsequentes Nachfragen und mit Ironie verunsicherte der Philosoph die Leute, sodass am Ende ihre Überzeugungen entlarvt waren als Scheinwissen. Zum Beispiel mit einer Frage wie, was wäre, wenn du gerade eine schlechte Nachricht bekommen hast und gehst dann bei Sonnenschein mit dem Hund spazieren, ist es dann immer noch Glück? Mit solchen Fragen wollte Sokrates zeigen, dass wir oft nur meinen, etwas erklären zu können oder etwas zu wissen. Er tat das nicht, um andere lächerlich zu machen, sondern damit sie über sich selbst lachen könnten. Anstiften zum Weiterdenken wollte der Philosoph damit, um herauszufinden, wie das Leben zu leben sei. Das war seine große Frage. Als Paulus in Athen war, muss er sich ähnlich gefühlt haben wie Sokrates als Wahrheitslehrer, der den Einwohnern der Stadt gegenübersteht. Er redete genauso täglich in der Synagoge und auf dem Marktplatz zu allen, die dort zusammenkamen. Philosophen stritten mit ihm. Schließlich wird er zum Areopag geführt für eine Anhörung. Man will mehr wissen von seiner Lehre. Eigentlich ist das gut, aber Paulus muss erst einmal schlucken. Seinen Zorn muss er herunterschlucken, denn der hatte ihn erfasst, seit er nach Athen gekommen war. In der Stadt soll es nämlich mehr Götterbilder gegeben haben, als im ganzen übrigen Griechenland. Ein römischer Schriftsteller schreibt von etwa 3000. Das heißt, man hätte in Athen also leichter einem dieser Götter begegnen können als einem Menschen. Und das macht Paulus wütend. Je mehr Statuen aus Bronze, Elfenbein und Silber er sieht, vor allem, weil er doch selbst vor nicht allzu langer Zeit dem einen wahren Gott begegnet ist. Aber es gelingt ihm, seinen Zorn nicht nach außen zu tragen. Paulus lässt sich nicht steuern von seiner Wut, sondern er schafft es, das wertzuschätzen, was den Athenern wichtig ist, entgegen seiner eigenen Meinung. Nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute, sagt Paulus zu ihnen. Doch einen Altar fand ich, auf dem stand geschrieben, für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, unwissend, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Paulus spricht weiter zu ihnen von Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Dieser Gott wohne nicht in Tempeln, die Menschen errichtet haben, und er sei auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden, sagt Paulus. Im Gegenteil, Gott ist es, der allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er will, dass wir nach ihm suchen, sagt Paulus den Athenern und weiter. Ob wir ihn vielleicht spüren oder entdecken können, denn keinem von uns ist er fern. Gott spüren und entdecken. Damit weckt Paulus die Aufmerksamkeit der Athener und unsere auch, denke ich. Denn wer sich Gott zuwendet, will mehr von ihm als nur Informationen. Wer Gott sucht, der will ihn allermeist spüren und entdecken. Informationen, Wissen kann wichtig sein für den Kopf, aber eine echte Erfahrung mit Gott, ein Moment, in dem etwas unter die Haut ging, das ist nochmal anders. Es braucht allerdings Mut, auf solch eine Erfahrung zu vertrauen, denn man kann sie schließlich nicht so einfach erklären, anderen nicht und manchmal sogar sich selbst nicht richtig. Und wenn man davon erzählt, läuft man Gefahr, verspottet zu werden. So wie Paulus in Athen. Einige Zuhörer lachen ihn aus. Das funktioniert heute noch. Spotten über das, was anderen wichtig ist, so hält man es sich vom Leib. Ein wenig ist es verständlich, denn sicher haben manche Athener sich von Paulus beraubt gefühlt. Da nimmt der uns einfach einen Gott weg, haben sie vielleicht gedacht, den Unbekannten auch noch, dem man alles andichten kann, weil eben niemand etwas von ihm weiß und der schön weit weg ist. Stattdessen hält Paulus den Athenern plötzlich einen anderen Gott hin und erzählt davon, dass der ihnen nahe sein will. Kein Wunder also, dass manche darauf mit Hohn reagieren. Das geschieht heute manchmal auch. Da, wo Menschen nicht mehr glauben können, dass sie höhnisch auf das Thema reagieren, weil Gott ihnen fremd geworden ist, weil er ihnen abhanden gekommen ist. Jedem kann das passieren. Und vielleicht muss es sogar jedem passieren im Laufe seines Lebens, denn wir verfügen zu keiner Zeit über den unbegreiflichen Gott. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es im ersten Johannesbrief. Der Schriftsteller Leo Tolstoi hat es vor langem so ausgedrückt. Wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du über Gott gedacht hast, verkehrt ist und dass es gar keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Bestürzung. Es geht vielen so. Glaube aber nicht, dass dein Unglaube daher rühre, dass es keinen Gott gibt, wenn du nicht mehr an den Gott glauben kannst, an den du früher geglaubt hast, so rührt das daher, dass in deinem Glauben etwas verkehrt war und du musst dich besser bemühen zu begreifen, was du Gott nennst. Wenn ein Wilder an seinen hölzernen Gott zu glauben aufhört, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass der wahre Gott nicht aus Holz ist. Selbst wenn Paulus den Athenern erklärt hat, wer der unbekannte Gott ist, bleibt ein Teil von ihm unbekannt. Das Wort Gott ist für uns weniger eine Antwort, sondern mehr eine Frage. Das ist zwar unbequem, denn es fällt meistens schwer, eine Frage nicht vollständig klären zu können, aber ich schätze, in diesem Fall soll das so sein. Unser Glaube ist lebenslang Stresstests unterzogen. Er wächst stetig weiter. So wie Sokrates seine Fragen gestellt hat, bleibt Gott eine Frage an uns, damit wir weiterdenken, damit wir den Blickwinkel immer wieder verändern. Einen Sokrates haben wir nicht, der uns dazu den Spiegel vorhält, aber wir haben dieses Versprechen aus dem Alten Testament. Ihr werdet mich suchen und finden, spricht der Herr. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und Neben diesem Versprechen können wir beten um Gottes Geist, auf dass er uns begleitet, auch in unbekannte Sichtweisen hinein, zu neuen Gedankenufern. Neu sind die Erfahrungen am Ende doch nur für uns. Gott dagegen umgibt uns zu jeder Zeit facettenreich und unergründlich. Wir leben, weben und sind in ihm, das ist so. Nur für uns bleibt Gott eine Frage, damit wir darauf antworten mit unserem Leben. Amen. Wir hören das Lied »Gott gab uns Atem, damit wir leben«. Ich lese die Strophen vor. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.
Thank you.
Lassen Sie uns das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.